Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Uns wird hin und wieder die Frage gestellt, ob wir an das sogenannte Wohlstandsevangelium glauben, ob wir das lehren. Im Englischen Prosperity Gospel. Das ist eine Idee, die gerade auch in Amerika hochgekommen ist und die auch dann in Deutschland, Schweiz, Österreich, auch in anderen europäischen Ländern ihre Anhänger gefunden hat. Und es mag sicherlich unterschiedliche Definitionen geben über das sogenannte Wohlstandsevangelium. Ich möchte ein wenig einmal hier von dem Internet vorlesen, aus der Wikipedia-Enzyklopädie, wo gesagt wurde, dass dieses Wohlstandsevangelium lehrt, dass man finanzielle Segnungen und auch Reichtümer erhält, unter anderem, dass das alles immer der Wille Gottes sei, solange wie wir gerecht leben. Dass wir als gerechte Christen dazu befähigt sind, irgendetwas zu sagen und Gott wird es dann erfüllen. Wir hätten total Macht über die Schöpfung und wir haben auch das Recht dazu, dies in Empfang zu nehmen von Gott. Mit anderen Worten, Gott hat sich uns gegenüber mit einem Vertrag verpflichtet, uns diese Segnungen zu erteilen. Nun ja, viel mehr könnte noch gesagt werden über diese Konzeption. Und es geht mir auch jetzt heute nicht unbedingt um diese Definitionen, sondern es geht mir darum, was die Bibel hierzu zu sagen hat. Und wir werden schon sehen, dass wir anhand der Bibel klar und deutlich erkennen müssen, dass wir an ein solches Wohlstandsevangelium in keinster Weise glauben. Wir werden uns gewisse Problematiken anschauen und wir werden finden, dass natürlich unser Verhalten schon einen Bezug hat auf die Frage, ob Gott uns segnet oder nicht. Wir werden auch sehen, dass Gott niemals ungerechte Menschen finanziell segnet. Das mag überraschend sein für einige. Aber wir werden nicht finden, dass zum Beispiel Armut oder der Mangel an Reichtümern oder Wohlstand ein Zeichen dafür ist, dass Gott uns bestraft. Und wir werden allerdings auch mit den Gefahren des Reichtums ein wenig uns auseinandersetzen. Aber zunächst einmal ist klar und deutlich festzustellen, dass wenn ein gerechter Mensch reich ist, das deshalb der Fall ist, weil Gott ihn gesegnet hat. Und wir schauen uns einige Beispiele jetzt einmal an. Zunächst einmal Abraham. In 1. Mose Kapitel 13. 1. Mose Kapitel 13. Und lesen wir einmal Vers 2. Da heißt es, Abraham, der nachher dann zu Abraham umbenannt wurde, Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Aber die Frage ist, warum? War er deshalb sehr reich, weil er ungerecht gelebt hatte? Nein, in 1. Mose 24 wird uns erklärt, warum Abraham sehr reich war. 1. Mose 24 und lesen wir die Aussagen des Knechtes, der geschickt wurde, um für den Sohn Isaak eine Frau zu finden. In 1. Mose 24, Vers 34, er sprach, ich bin Abrahams Knecht, und der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet, dass er groß geworden ist, und hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Wer hat das getan? Der Herr. Gott, Jesus Christus, der Gott des Alten Testamentes, hat dies getan. Also er wurde deshalb gesegnet, der Abraham, weil Gott ihn gesegnet hat. Das gleiche gilt für Abrahams Sohn Isaak. Schauen wir uns dies an in 1. Mose Kapitel 26 und in Vers 12. Da heißt es, und Isaak säte in dem Lande und erntete in jenem Jahre hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Auch hier wiederum wird deutlich, dass es Gott ist, der Isaak gesegnet hat und ihn reich machte. Nun, wir haben alle von Salomo gehört. Salomo war natürlich jemand, der sehr von Gott gesegnet wurde, unter anderem auch mit Reichtum, mit Wohlstand, sehr großem Wohlstand, natürlich auch mit menschlicher Weisheit. Aber interessant ist, dass Salomo gar nicht darum gebeten hatte. Wir lesen ja die Geschichte in 1. Könige, Kapitel 3. 1. Könige 3 und in Vers 5 heißt es, dass der Herr dem Salomo erschien zu Gibeon im Traum des Nachts Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und dann sagte Salomo, ja, also ich bin ja noch jung und ich muss dieses große Volk ja jetzt regieren. Gib mir doch die Weisheit, die Erkenntnis, wie ich es am besten machen kann. Vers 10. Und das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod. Der Salomo war keinesfalls jemand, der von vornherein gesagt hat, also ich muss jetzt Krieg führen gegen meine Feinde und Gott gibt mir die Kraft und die Macht und diese große Heeresmacht, um meine Feinde zu besiegen. Nein, darum hat er gar nicht gebeten. Aber Gott sagt, sondern du hast gebeten um Verstand, auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und da nach dir nicht aufkommen wird. Aber jetzt Vers 13. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Also hier hat Gott wiederum dem Salomo Reichtum gegeben, hat ihn gesegnet. Es war Gott, der ihn gesegnet hat, damit er diesen Reichtum erhalten würde. In 1. Könige 10 wird etwas mehr dazu gesagt. Lesen wir einmal in 1. Könige Kapitel 10. Zunächst einmal die Verse 14 und 15. Das Gewicht des Goldes, das für Salomo in einem Jahr einkam, war 666 Zentner, also eine gewaltige Masse in einem Jahr. Außerdem, was von den Händlern und vom Gewinn der Kaufleute und von allen Königen Arabiens und von den Statthaltern kam. Vers 23. So war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Warum? Eben weil Gott ihn gesegnet hat. Und er hat es dann auf verschiedenste Art und Weisen getan. Nun, Salomo spricht selbst über seine große Weisheit, aber auch seinen großen Reichtum. Und über viele andere Dinge auch im Buch Prediger. Und er macht deutlich, dass es alles nichts bedeutet, wenn man Gott verlässt, wenn man ohne Gott ist. Ohne Gott ist man in der Tat verlassen. Und diese Reichtümer, diese Geschenke, alles das, was er erhalten hatte, bedeuteten absolut nichts. Und was noch wichtiger ist, diese Reichtümer und sogar auch seine menschliche Weisheit haben keineswegs verhindert, dass er schwer gegen Gott gesündigt hat. Er hat sich von seinen Frauen verleiten lassen, die er nie hätte heiraten sollen, die ja nun heidnische Frauen waren. Die haben dann heidnische Götter angebetet und er hat dann auch mit denen zusammen heidnische Götter angebetet und auf die Weise Gott verlassen. Hoffentlich hat er zur Reue gefunden, es sieht danach aus, er hat das Buch Prediger ja geschrieben, zu Ende seines Lebens, wo er dann zusammenfassend sagt, fürchtet Gott, haltet seine Gebote, das ist die Verpflichtung eines Menschen. Das hätte er wohl kaum gesagt, wenn er sich total von Gott abgewendet hätte. Eine andere weitere interessante Persönlichkeit, die von Gott gesegnet wurde, war Hiob. Und der Hiob, der war sehr von Gott gesegnet worden. Aber dann wurde er von Satan versucht. Und Gott ließ das zu, um Hiob etwas deutlich zu machen. Der Hiob hatte nämlich eine große Schwäche, eine große Sünde in seinem Leben, die er gar nicht erkannte. Und das war die Sünde der Selbstgerechtigkeit, auf die er sehr stolz war. Und Gott wollte ihm zeigen, dass er wiederum ohne Gott nichts war. Und so wurde er geprüft und alle seine Reichtümer, alles das, was er hatte, wurde von ihm weggenommen. Aber dann letztendlich kam Hiob zur Erkenntnis, dass er eigentlich von Gott so gar nicht viel wusste. Er sagte ja, vom Hörensagen habe ich von dir vernommen, aber jetzt habe ich dich wirklich erkannt. Jetzt bereue ich in Staub und Asche. Jetzt verstehe ich, worum es eigentlich hier geht. Und nachdem er dies erkannt hatte, nachdem er eine Kehrtwendung in seinem Leben vollzogen hatte, da lesen wir in Hiob Kapitel 42 folgendes. Hiob 42 und lesen wir einmal Vers 12. Hiob 42 und Vers 12. Und der Herr segnete Hiob fortan mehr als zuvor. Und dann wird hier alles aufgeführt, was er alles an Reichtümern hatte. Aber zunächst einmal musste er durch diese Lektion gehen, aber dann war es wiederum Gott, der Hiob segnete. Und so gibt es viele, viele Beispiele in der Bibel, die uns zeigen, dass Gott seine gerechten Diener segnet, und zwar auch finanziell segnet, auch mit Wohlstand segnet. Man kann das nicht ablehnen, man kann das nicht verleugnen, die Gegner dieses sogenannten Wohlstandsevangeliums wollen all diese Stellen ablehnen. Das kann man auch nicht. Das kann man auch nicht. Nun, wie ich sagte, das Wohlstandsevangelium lehrt nicht das, was die Bibel lehrt. Aber man kann nicht irgendwie so das Baby mit dem Bade ausschütten, wie man so schön sagt. Man muss schon auf die richtige Weise, auf ehrliche Weise an die Stellen in der Bibel herangehen. Psalm 112, da lesen wir die Verse 1 bis 3. Psalm 112 und die Verse 1 bis 3. Halleluja! Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten, sein Geschlecht wird gewaltig seinem Lande, die Kinder der Frommen werden gesegnet sein, Reichtum und Fülle, Vers 3, wird in ihrem Hause sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Also hier eine klare Stelle, die uns sagt, dass eine Segnung stattfindet, eine finanzielle Segnung von Gott für den Gerechten und die Kinder, die eben auch gerecht leben. 5. Mose 8. 5. Mose 8. Und lesen wir in Vers 18. Nun, das Wort Reichtum oder Wohlstand mag wiederum auch einer gewissen Definition unterliegen, aber die meisten Menschen in der westlichen Welt sind sehr reich im Vergleich zu vielen Menschen in anderen Gebieten. Auch das muss man verstehen. 5. Mose 8 und in Vers 18. Gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Also das geschieht auch nicht so automatisch, man muss schon seinen Teil tun, aber es ist Gott, der einem die Talente, die Kräfte, die Möglichkeiten gibt, die man dann natürlich benutzen muss, um Reichtum zu gewinnen, wie es hier heißt. Auch in 5. Mose 28, 5. Mose 28 und in Vers 12. 5. Mose 28 und Vers 12. Und der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Lande Regen gebe zur rechten Zeit und dass er segne alle Werke deiner Hände. Und du wirst vielen Völkern leihen, aber von niemand borgen. Ein Versprechen kollektiv an die Nation, aber eben natürlich auch individuell. Es ist interessant, dass hier gesagt wird, du wirst leihen, aber nicht borgen. Denn es besteht eine Warnung in der Bibel im Hinblick auf das Borgen. Das können Sie sich nachher in Sprüche 22, Vers 7 anschauen, wo gesagt wird, wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Natürlich, man ist dann von dem Gläubiger abhängig. Und wer dann, der kommt, wenn der dann kommt, sein Darlehen einzufordern oder was immer, dann hat man sehr große Schwierigkeiten, wenn man nicht in der Lage ist, dies zu tun. Nun, wie Gott einen segnet, wenn man gerecht ist, wie wir gelesen haben, so kann und wird Gott auch den Segen wegnehmen, wenn man aufhört, ein gerechtes Leben zu führen. Und auch da gibt es viele Stellen, die uns das zeigen. Hosea Kapitel 2. Hosea Kapitel 2 und lesen wir die Verse 10 und 11. Hosea 2 und die Verse 10 und 11. Sie weiß nicht, hier wird wiederum von der Nation gesprochen, mit einer Frau verglichen, sie weiß nicht, dass ich es war, der ihr Korn, Wein und Öl gab und sie überhäufte mit Silber und Gold und das haben sie für den Baal gebraucht. Hier war die Nation des Hauses Israel damals, des Hauses Juda, die wurden so von Gott gesegnet und nahmen dann diese Segnungen entgegen und gaben sie dem Baal, diesem Sonnengott, verehrten den Sonnengott, damit haben denn da irgendwo Opfer gebracht, was weiß ich, vielleicht Tempel errichtet und so weiter und so fort. Was sagt Gott? Vers 11. Und darum nehme ich mein Korn wieder zurück zu seiner Zeit und meinen Wein zu seiner Frist und entreiße ihr meine Wolle und meinen Flachs, damit sie ihre Blöße bedeckt. Sie werden wiederum das verlieren, was sie von Gott zunächst einmal erhalten hatten. Und wir lesen auch in Hosea Kapitel 13. Hosea 13, die Verse 6 bis 8. Aber als sie geweidet wurden, von wem? Von Gott, dass sie satt wurden und genug hatten, da erhob sich ihr Herz und darum vergaßen sie mich. Und was ist jetzt die Konsequenz? Und natürlich die Warnung ist auch an uns, wenn wir gesegnet sind und wenn wir aber dann aufhören, uns dessen bewusst zu sein, dass diese Segnungen von Gott kommen und dann unsere eigenen Wege gehen und uns nicht mehr an Gott wenden, dann wird uns auch das widerfahren, was hier geschrieben steht in Vers 7. Und da wurde ich für sie wie ein Löwe, wie ein Panther lauere ich am Wege. Ich falle sie an wie eine Bärin, der die Jungen genommen sind, zerreiße ihnen Brust und Herz und will sie dort wie ein Löwe fressen. Und die wilden Tiere sollen sie zerreißen. Also wiederum die Warnung, dass hier Gott eingreifen wird, sogar in diesem Falle. Nicht nur um die Segnungen wieder wegzunehmen, sondern auch um eine großartige hier Bestrafung vorzunehmen. Nun, es gibt wiederum viele Stellen im Buch der Sprüche, die uns zeigen, dass Gottes Nachfolger, Gottes Jünger, diejenigen, die wirklich Gott folgen, dass die Wohlstand erlangen werden, dass die gesegnet werden aufgrund des Eingreifens Gottes. Es gibt da zu viele Stellen, als dass man die einfach ignorieren könnte und sagen könnte, ach ja, das ist alles so Zeit und Zufall und das hat mit Gott überhaupt gar nichts zu tun und man lebt ja hier so für sich selbst und man tut das alles so aufgrund seiner eigenen Kraft und so weiter und so fort. Sprüche, Kapitel 3 und Vers 16. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand. Es geht hier um Gottes Weisheit. Man folgt jetzt Gottes Weisheit. Und wenn man das tut, dann heißt es hier, langes Leben ist in ihrer rechten Hand, in ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Also man folgt der Weisheit Gottes, man nimmt die in sein Leben auf und dann wird man letztendlich dann auch gesegnet werden. Finanziell heißt es hier, Sprüche Kapitel 8 und Vers 18. Auch hier wiederum Sprüche, Kapitel 8 und Vers 18. Auch hier geht es um die Weisheit Gottes. Reichtum und Ehre ist bei mir bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Bleibendes Gut, bleibender Wohlstand. Also es ist nicht so, dass der heute da ist und morgen weg ist, wenn man diesen Lebensweg konsequent bestreitet und beschreitet. Sprüche, Kapitel 10. Und Vers 22. Nun hier eine Stelle, ich lese hier grundsätzlich von der neuen revidierten Lutherbibel 2017, aber hier muss ich eine andere Stelle dann anführen, eine andere Übersetzung, denn die ist hier sehr unglücklich, in anderen Lutherbibeln nebenbei gesagt auch. Da heißt es, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Also es hört sich so an, man kann sich also da total passiv verhalten und Gott segnet einen, man braucht nichts zu tun. Das ist damit keineswegs gemeint. Wo es heißt, und nichts tut eigene Mühe hinzu, das schreibt die Padloch-Bibel etwas genauer. Der Segen des Herrn macht alleine reich und verbindet mit ihm keine Mühe. Aber noch besser bringt es die englische King James-Bibel, wo es heißt, Gott fügt keine Sorgen hinzu. Die Idee ist also die, dass wenn Gott einen segnet, dann muss man sich darum nicht darum sorgen oder sich Sorgen machen, dass dieser Segen nicht anhalten wird. Nein, wenn Gott einen segnet, wird dieser Segen anhalten. Oder selbst wenn er sogar scheinbar vorübergehend genommen wird, wie im Falle von Hiob, wird er wieder einem gegeben werden. Also es geht hier darum, dass man sich nicht Sorgen machen soll oder muss oder braucht. Auf etwas werden wir insoweit noch eingehen im Neuen Testament später. In Sprüche Kapitel 15 und Vers 6, Sprüche 15 und Vers 6, da lesen wir Folgendes. In des gerechten Haus ist großes Gut, aber in des gottlosen Gewinn steckt Verderben. Ist großes Gut, ist viel Reichtum, wie andere es bringen. Aber wiederum, wer wird hier angesprochen? Das Haus des Gerechten wird hier angesprochen. Und dann auch in Sprüche 22, und lesen wir Vers 4, Sprüche 22 und Vers 4. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und dann Ehre und Leben. Also hier werden gewisse Charaktereigenschaften angesprochen, die notwendig sind, um diesen Genuss des Reichtums, des Wohlstandes und so weiter zu erhalten. Und Demut und die Furcht des Herrn ist natürlich Teil dieser Charakterbeschreibung. Aber wie wir bereits schon angedeutet haben, müssen wir unseren Teil tun. Wir können uns nicht einfach passiv auf Gottes Eingreifen verlassen. Und wenn wir unseren Teil nicht tun oder wenn wir gewisse Entscheidungen in unserem Leben treffen, die sehr unweise sind oder falsch sind, auch im Hinblick auf finanzielles Wohlergehen, dann kann man nicht davon ausgehen, dass Gott einen segnet, dass dieser Segen Gottes bei uns verbleibt. Und diese Warnungen werden immer und immer wieder ausgesprochen. Sprüche Kapitel 10. Sprüche Kapitel 10 und lesen wir einmal die Verse 3 und 4. Der Herr lässt den Gerechten nicht Hunger leiden, aber die Gier der Gottlosen stößt er zurück. Vers 4. Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Also schauen Sie, es geht hier auch um unser Verhalten. Sind wir lässig in unserem Leben oder fleißig? Nun, wenn wir fleißig sind, dann wird uns Gott auch insoweit segnen. Aber wenn wir lässig sind, können wir nicht davon ausgehen, dass Gott uns gleichwohl finanziell segnen wird. Also wir müssen unseren Teil tun. Auch in Sprüche Kapitel 27. In Sprüche Kapitel 27 lesen wir die Verse 23 und 24. Sprüche 27, die Verse 23 und 24. Auf deine Schafe habe Acht und nimm dich deiner Herden an. Vers 24, denn Vorräte wären nicht ewig und auch eine Krone währt nicht für und für. Wo es heißt, Vorräte wären nicht ewig, da schreibt die Schlachterbibel, kein Reichtum währt ewig. Also allgemein gesagt ist das richtig. Also man muss schon seinen Teil tun. Wenn man seinen Teil nicht tut, wenn man nicht Acht hat auf das, was man besitzt, wenn man das nicht pflegt, versorgt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass der Reichtum, den man haben muss, oder haben mag, dass der ewig mehren wird. Was heißt, Vorräte wären nicht ewig, wie ich sagte. Andere übersetzen hier Reichtümer, wie zum Beispiel auch die Schlachterbibel. Und dann Sprüche, Kapitel 21 und Vers 17. Ich lese alle diese Stellen Ihnen vor, um zu zeigen, dass die Bibel ganz konsequent hier eine gewisse Lektion uns gibt. Im Hinblick auf diese Frage des sogenannten Wohlstandsevangeliums. Also es geschieht nicht automatisch. Sprüche 21 und Vers 17, wo wir lesen, wer gerne in Freuden lebt, also viel Geld ausgibt, der wird Mangel haben. Und dieses Freudenleben, das kann sich auf verschiedenste Art und Weise manifestieren. Es kann sich dadurch manifestieren, dass man sein Geld verplempert mit Freunden, da ihn durch Bars und Kneipen zieht und dann da Geld ausgibt. Das heißt nämlich viel weiter, wer Wein und Salböl liebt, der wird nicht reich. Natürlich nicht. Das Geld, was man hat, wird dann verplempert. Einige leiden an einer Spielsucht. Die gehen da in Casinos und die geben dann, wer weiß, wie viel Geld aus in diesen Casinos. Und natürlich gewinnen nichts. Und ich kenne Fälle, wo jemand sogar Haus und Hof, buchstäblich, Haus und Hof verloren hat, weil er über seine Spielsucht nicht Herr werden konnte. Das ist nicht etwas, was Gott dann segnen wird finanziell und sagen, okay, ich gebe ihm trotzdem diesen Reichtum, auch wenn er ihn auf diese Weise vergeudet. In Sprüche 21 und Vers 17 wird etwas weiteres sehr Interessantes angesprochen, was sich auf unser Verhalten bezieht. Sprüche 21, Vers 17, das hatten wir gerade gelesen, wer gerne Freuden lebt, wird Mangel haben, aber schauen wir uns weiter an. Sprüche 13 und Vers 18, Sprüche 13 und Vers 18, wo es heißt, wer Zucht missachtet, der hat Armut und Schande. Und wer sich gern zurechtweisen lässt, der wird zu Ehren kommen. Nun, wer Zucht missachtet, hat Armut und Schande. Das Wort Zucht kann auch mit Zurechtweisung übersetzt werden, wie es die Mengebibel tut. Wer Zurechtweisung missachtet, der hat Armut und Schande, aber wer sich gerne zurechtweisen lässt, der wird auch zu Ehren kommen. Nun, Zurechtweisung kann sich auch auf finanziellen Rat von kompetenten Leuten beziehen, die einem sagen, also da würde ich jetzt nicht unbedingt jetzt mein Geld investieren oder das würde ich jetzt nicht tun. Aber wenn man diesen Rat missachtet, diese Zurechtweisung, wo man sagt, ja, was hast du denn jetzt da gemacht oder was hast du jetzt da vor, dann geht man in seine eigene Schande, in sein eigenes Verderben. Also auch hier ist es wichtig, dass man auf Rat hört, der aufgrund von sehr viel Erfahrung auch von finanziellen Ratgebern gebraucht wird und gegeben wird. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine weitere wichtige Stelle, die uns zeigt, unter welchen Umständen Gott einen segnet und unter welchen Umständen nicht. Und das finden wir zunächst einmal in Sprüche Kapitel 11. Sprüche Kapitel 11 und lesen wir die Verse 24 und 25. Da heißt es, einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kargt, wo er nicht soll, und wird doch ärmer. Wer reichlich gibt, wird gelabt. Und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. Schauen Sie, es geht hier um das biblische Prinzip des bereitwilligen, freiwilligen und freudigen Gebens. Wir lesen das auch im Neuen Testament. Geben ist seliger als nehmen. Christus sagt, gebt und euch wird gegeben werden und so weiter und so fort. Es ist wichtig hier, dass man den Zusammenhang sieht. Es heißt, ein anderer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Mit anderen Worten, er gibt, ihm wird gegeben werden. Und Christus sagt, mit dem gleichen Maß, mit dem ihr gebt, wird euch gegeben werden. Ein anderer kargt, wo er nicht soll und wird doch ärmer. Ich meine, wir gehen nicht davon aus, dass einer jetzt wahllos sein Geld da an andere geben soll und wird dann selbst dadurch arm. Das ist nicht hiermit gemeint. Aber die Situation ist die, er könnte und tut es aber nicht. Er kargt, wo er nicht soll. Und dann, wer reichlich gibt, der wird gelabt. Und so lesen wir auch eine weitere Stelle, die das gleiche uns sagt, in Sprüche 21 und Vers 26. Es geht um eine Einstellung. Hat man die Einstellung des Gebens? Oder will man nach wie vor das, was man anderen geben könnte, zurückhalten? Weil ja, dann hat man es ja selber nicht mehr, sagen wir einmal. Man hat immer noch Schwierigkeiten mit seinen Gütern, seinem Reichtum, dem, was man so hat. Das ist gefährlich, denn Gott sagt ja, wenn das eure Einstellung ist und bleibt, dann wird auch das euch genommen werden, was ihr habt. Also wir müssen alle eine Einstellung des Gebens in unserem Leben entwickeln, denn Christus war der größte aller Gebenden. Er hatte ja alles gehabt, hat alles aufgegeben. Das wird mir noch zu sprechen kommen, um Ihnen und mir zu helfen. In Sprüche 21 und Vers 26, da lesen wir, den ganzen Tag begehrt die Gier, also die Gier, dieser gierige Mensch, der will und will und will nur etwas kriegen, etwas haben. Aber der Gerechte gibt und versagt nichts, wenn er es kann. Wie auch Jakobus nachher sagen würde, wenn ihr es habt, dann verwehrt es demjenigen nicht, der Hilfe braucht, und sagt, ach komm morgen wieder, wenn du es ihm doch heute geben kannst, wie Jakobus es sagt. Also hier wiederum auch, der Gerechte gibt und versagt nichts. Nun, wie gesagt, er versagt nicht, was er hat, was er geben kann, was er in der Situation herausgeben sollte. Das Prinzip des bereitwilligen Gebens, wenn man in einer solchen Lage ist, mit anderen Worten, dieses Prinzip der Haltung des Gebens anstatt der Haltung des Nehmens, das wird in der Bibel immer und immer wieder betont. Und natürlich hat das auch, wie Sie sich vielleicht jetzt denken können, mit einer anderen gebenden Haltung zu tun. In Sprüche 3 zunächst einmal lesen wir die Verse 9 und 10. Sprüche 3 und die Verse 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Mit anderen Worten, es geht hier auch um das Zehntenzahlen, das Zahlen des Zehnten an Gott und auch hin und wieder Opfergaben an Gott. Und was wird die Konsequenz sein? Sagt uns Gott hier. Und so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Also eine Segnung Gottes wird hier ganz klar im Einklang gesetzt mit dem Zahlen des Zehnten und von Opfergaben. Und auch wenn es hier nicht eindeutig gesagt wird, dass die Scheunen voll werden und die Kelter von Wein überlaufen, aufgrund der Tatsache, dass Gott einen segnet. Einige sagen, ja, das ist halt wiederum automatisch. Das wird dann ganz klar und deutlich in Malachi erklärt. Nun, Sie haben sich alle schon sicherlich die Frage gestellt, wann ich mich an Malachi Kapitel 3 wenden werde. Nun, der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Eine wichtige Stelle, eine Stelle, die wir sehr gut kennen sollten. Aber eine Stelle, die man natürlich auch im Zusammenhang lesen muss, was sie uns eigentlich sagt. Malachi Kapitel 3 und Vers 8. Da heißt es, ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Das ist die Frage, die Gott uns alle stellt. Betrügen wir Gott? Betrügen? Doch ihr betrügt mich, sagt Gott hier zu, in diesem Falle, wie ich meine, der Laodicea-Kirche Gottes. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Abgabe, der Opfergabe, sagt Gott hier. Ihr seid verflucht. Mich betrügt ihr allesamt. Wenn wir wissen, dass wir Gott den Zehnten zu zahlen haben, und wir sollten natürlich auch wissen, an wen wir diesen Zehnten zu zahlen haben. Es bringt also absolut nicht allzu viel, wenn man jetzt den Zehnten an irgendeine Organisation gibt, die in keinster Weise ein Werk betreibt, das von Gott abgedeckt ist. Aber wenn man es nicht tut, wenn man das richtige Vorgehen hier nicht beobachtet, dann ist man verflucht, sagt Gott, weil man ihn betrügt. Und dann sagt er Folgendes in Vers 10. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht dann des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Schauen Sie, es ist Gott, der uns segnet, aufgrund der Tatsache, dass wir hier diesem Gebot des zehnten Zahlens folgen. Aber er segnet uns auch auf andere Weise. In Vers 11, ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll. Also er verhindert auch, dass jemand kommt und uns diesen Reichtum nimmt, den er uns gibt. Und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Also es geht hier klar und deutlich um die Zehntenzahlung und die Situation von Ursache und Wirkung. Wenn man den Zehnten nicht zahlt, kann man nicht davon ausgehen, kann man nicht erwarten, dass Gott einen finanziell segnet. Wir hatten das gerade gelesen, wenn wir uns weigern, dieses Gebot zu erfüllen, dann leben wir nicht unter dem Segen Gottes, sondern wir leben unter einem Fluch. Andererseits denken wir an die Pharisäer im Zeitpunkt des Neuen Testamentes. Nun, die haben sehr sorgfältig den Zehnten gezahlt, haben allerdings auch zugesehen, dass sie ja nicht zu viel geben würden. Aber die waren in anderer Hinsicht absolut gegen Gott. Selbstgerecht, haben andere Gebote Gottes klar und deutlich übertreten. Nun, konnten die davon ausgehen, dass Gott sie jetzt finanziell segnet? Nein. Schauen Sie, das gehört auch zu einem Paket, sagen wir einmal. Man kann nicht auf der einen Seite den Zehnten zahlen, auf der anderen Seite aber total in Sünde leben und auch nicht sich dazu hingeben, die Sünde zu überwinden und meinen, ja, Gott wird einen gleichwohl finanziell segnen. Schauen Sie, so läuft das nicht. Jakobus macht das auch klar in gewisser Weise. Die 10 Gebote sind ein Paket. Und wenn man eines bricht, dann bricht man alle. Heute leben viele in dem Irrglauben, dass sie, solange wie sie ein guter Mensch sind, in Anführungszeichen, solange wie sie niemanden umbringen, solange wie sie niemanden irgendwie bestehlen, belügen oder mit der verheirateten Person Ehebruch beginnen und so weiter und so fort, dann ist das alles so okay. Man braucht zum Beispiel den Sabbat nicht zu halten. Man kann ruhig irgendwo Gott verlästern mit seinen Ausdrücken, die man benutzt. Nein, nein, das ist alles ein Paket. Schauen Sie, und wenn man ein Gebot bricht, dann ist man schuldig, alle gebrochen zu haben in den Augen Gottes. Aber es geht über die 10 Gebote eigentlich hinaus. Es geht hier auch zum Beispiel um das 10. Gebot. Wenn man das jetzt übertritt, oder vielmehr, wenn man das jetzt hält, aber andere Gebote übertritt, dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass Gott einen segnet. Wir sollen unseren Teil tun, wir sollen, so gut wie es geht, ein gerechtes Leben führen. Alles dies gehört zusammen. Also auch wenn wir zum Beispiel Gesetze der finanziellen Sicherheit, der finanziellen Ratgebung missachten, dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass Gott einen segnet, selbst wenn man den Zehnten zahlt. Nun, sicherlich, wenn man ihn nicht zahlt, ist die Sache nur noch schlimmer geworden. Nun, wir haben bislang ausschließlich vom Alten Testament her zitiert. Ich habe hin und wieder ein bisschen etwas gesagt über das Neue Testament, aber zitiert, gelesen haben wir lediglich hier bislang aus dem Alten Testament im Hinblick auf physische Segnungen, auf finanzielle Segnungen. Nun sagen einige, die sich gegen dieses Wohlstandsevangelium stellen, die sagen, ja, aber das sind lediglich Versprechen Gottes an das Alte Testament, an die Menschen des Alten Testaments, sagen wir mal an die Völker, das Volk Israel, das Volk Juda im Alten Testament. Aber diese Versprechen, die gelten heute nicht mehr. Nachdem Christus kam, sieht das alles anders aus. Nun, zunächst einmal hatten wir gesehen, dass es nicht nur Versprechen waren an ein gesamtes Volk, eine Nation. Wir hatten auch gesehen, Gott hat Abraham finanziell gesegnet, Isaak. Nun, Abraham war ein Freund Gottes. Abraham war jemand, der wohlgefällig lebte in den Augen Gottes. Kann man jetzt davon ausgehen, dass der eine Sonderstellung einnahm? Er ist der Vater der Gläubigen genannt worden, dem wir nachfolgen sollen im Glauben. Also diese Argumentation, die ist natürlich nicht stichhaltig. Aber schauen wir uns nur einmal das Neue Testament an und sehen wir, was da gesagt wird. Und wir werden feststellen, dass die gleichen Prinzipien gelten. Zunächst einmal, warum kam Jesus Christus? Nun, wir wissen natürlich alle, dass er kam, um für uns zu sterben, um die Möglichkeit der Versöhnung mit Gott zu bewirken. Wir bereuen unsere Sünden. Wir glauben an das Opfer Jesu Christi. Wir nehmen dieses Opfer an zur Vergebung unserer Sünden, die wir bereut haben. Und dann werden wir uns taufen lassen, nachdem wir auch an das Evangelium vom Reich Gottes geglaubt haben. Wir müssen natürlich auch wissen, was das Reich Gottes ist. Und dann werden wir nach der Taufe durch die Handauflegung eines ordinierten Geistlichen der Kirche Gottes dann den Heiligen Geist erlangen, wenn der Geistliche so Gott dem Vater bittet, im Namen Jesu Christi uns den Heiligen Geist zu geben. Das ist ein Grund natürlich, warum Christus kam. Aber es war nicht der einzige Grund. Und es gibt viele Gründe, warum er kam. Hier ist ein weiterer. Und das sind die Aussagen von Christus selbst. In Johannes Kapitel 10 und Vers 10. Das ist etwas, was man auch beachten muss. Er sagt hier zunächst einmal, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, umzubringen. Ich bin gekommen damit. Also hier wird ein Grund seines Kommens angedeutet. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, auch das ewige Leben, aber nicht nur und volle Genüge. Es geht auch um das Hier, es geht auch um das Jetzt. Volle Genüge. Nun, andere Übersetzungen haben hier, dass es dir an allen Stücken, dass du genug hast damit. Aber was ist mit volle Genüge gemeint? Nun, in 3. Johannes wird etwas weiter dazu gesagt. 3. Johannes und in Vers 2. Man könnte sagen Kapitel 1 und Vers 2, aber der 3. Johannesbrief hat ja nur ein Kapitel. Also 3. Johannes Kapitel 1 und Vers 2, da sagt hier Johannes: Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und auch gesund seist. Auch das ist hier ein interessanter Wunsch, dass wir gesund sind. Gesundheit ist sehr wichtig. Das ist ein anderes Kapitel jetzt. Einige haben dieses Wohlstandsevangelium und haben dann auch das Gesundheitsevangelium mit dabei und sagen, ja, Gott hat gesagt, dass er uns zu allen Zeiten gesund erhalten wird. Das hat er keineswegs gesagt. Aber hier heißt es, ich wünsche natürlich, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist. Nun, wo es heißt, in allen Stücken gut gehe, da kann man das auch anders übersetzen. Im Englischen heißt das Wort prosper. Und interessanterweise ist das Wort Prosperity Gospel davon abgeleitet. Aber prosper kann auch so viel bedeuten wie, dass du in allen Stücken Erfolg hast. Oder dass du in allen Stücken vorankommst. Und zwar wirtschaftlich und beruflich. Das ist der Wunsch, den wir haben für alle wahren Christen. Sogar auch für andere, die sich bemühen, den Weg Gottes zu gehen, dass sie Erfolg haben in ihrem Leben, dass sie wirtschaftlich vorankommen, dass sie beruflich vorankommen. Das ist der Wunsch, den Johannes hier geäußert hat. Und das ist etwas, was hier im Neuen Testament geschrieben steht. Nun, einige sagen, ja, das ist aber nur so allgemein und für Christus galt das ja keineswegs, denn Christus war ja sehr arm. Er kam ja hier, weil er arm war. Und das ist ein Vorbild, das wir haben müssen. Wir auch müssen alle arm sein, arm werden. Auch wenn wir, sagen wir mal, reich sind, müssen wir diesen Reichtum aufgeben, wie einige irregeleitete Kirchenväter sogar, in Anführungszeichen, das ja auch getan haben, haben alles verkauft, was sie hatten und waren dann letztendlich nichts weiter als Bettler. Das ist nicht das, was uns die Bibel sagt. Auch nicht im Neuen Testament. 2. Korinther Kapitel 8 und Vers 9 wird immer angeführt, um deutlich zu machen, dass Christus hier arm war und so müssen wir arm sein. Aber das ist nicht das, was 2. Korinther 8 und Vers 9 sagt. Schauen wir uns die Stelle kurz an. 2. Korinther 8 und in Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich war, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Interessant, wie das hier formuliert ist. Er war reich, er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Nun, was ist damit gemeint? Er war reich, er wurde arm. Nun, ein Vergleich wird hier angestellt. Ein Vergleich zwischen dem Reichtum, den Gott hat. Denn Gott hat alles, er besitzt ja alles, er hat ja alles erschaffen. Er sagt, ich brauche euch nicht, damit ihr mir Gold und Silber gebt. Alles Gold, alles Silber ist mein. Ihm gehört ja alles. Christus war Gott. Er war die zweite Person innerhalb der Gottfamilie. Die Gottfamilie, das Reich Gottes. Die Familie Gottes hat immer schon aus zwei Persönlichkeiten, die Gott waren, bestanden. Und zwar aus Gott dem Vater und aus Jesus Christus dem Sohn. Also Jesus Christus war sogar der Gott des Alten Testamentes, in dem dass er derjenige war, der direkt mit den Menschen Kontakt aufnahm, direkt mit denen sprach, sich sogar denen auch gezeigt hat mit seiner Gestalt. Er hat sich so als Mensch hin und wieder manifestiert. Christus sagt ja selbst, dass die Menschen die Stimme des Vaters nie gehört haben und auch seine Gestalt nie gesehen haben. Von daher war er in diesem Sinne der Gott des Alten Testamentes, aber war immer die zweite Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie. Er war das Wort, das im Auftrage von Gott dem Vater sprach. Und so war er dann, als er ein Mensch wurde, natürlich arm im Vergleich. Immer klar, ich meine, er hatte alles gehabt und hatte jetzt nicht mehr allzu viel im Vergleich zu dem, was er hatte. Das ist das, was Paulus hier sagt. Im Vergleich gesehen war er natürlich jetzt arm geworden. Aber das bedeutet nicht, dass er ein Vagabund war. Das bedeutet nicht, dass er so eine Hippie-Figur war, die da so herumgeisterte, als er hier auf Erden war, keine Bleibe hatte, kein Geld hatte, ein Bettler war und so weiter und so fort. Das ist damit keineswegs gemeint. Im Gegenteil, es gibt viele Stellen, die uns zeigen, dass Gott, der dann Jesus Christus wurde, aber er war nach wie vor Gott mit uns, der Emmanuel, aber er war jetzt total Mensch geworden. Das Wort wurde Fleisch, wie es heißt. Aber er hatte Besitz. Er hatte zum Beispiel jedenfalls ein Haus, möglicherweise mehrere. Die Zeit habe ich jetzt nicht, das alles mit Ihnen zu besprechen, aber unsere kostenlose Broschüre, kennen Sie den wahren Jesus der Bibel, beweist dies anhand der Schriftstellen, dass er, ein Architekt, selbst ein Haus hatte, möglicherweise mehrere Häuser hatte. Aber nicht nur das. Einige sagen, ja, aber das kann ja doch nicht sein, denn er hat ja davor gewarnt, er hat ja gesagt, dass er keine Bleibe hatte. Die Füchse, die haben sogar Löcher, in die sich verkriechen können und der Mensch nun hat nichts. Aber schauen wir uns einmal an, wie das hier zu verstehen ist im Zusammenhang. Matthäus Kapitel 8 und in Vers 20 zunächst einmal wird diese berühmte Stelle hier zitiert. Da wollte nämlich Christus, dass jemand ihm nachfolgt oder jemand kam zu ihm, wollte ihm nachfolgen. Und er hat ihn jetzt hier gewarnt. Matthäus 8 und Vers 20. Er sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Aha, also er hat nichts, er ist also ein Vagabund, er hat also kein Haus, keine Bleibe, nichts. Aber was ist der Zusammenhang? Nun, der Zusammenhang wird deutlich, wenn wir die Parallelstelle lesen in Lukas Kapitel 8. Lukas Kapitel 8. Und fangen wir an zu lesen. Lukas Kapitel 9, Entschuldigung. Lukas Kapitel 9. Es war mir schon klar, irgendwas stimmte mit der Stelle in Kapitel 8 nicht. Lukas Kapitel 9. Und angefangen in Vers 51. Da wird hier berichtet, wie er in das Dorf der Samariter kam. Und er wollte, dass die ihm Herberge bereiten würden. Er war auf dem Weg hin nach Jerusalem. Da gab es diese Konfrontation, dieser Neid, diese Eifersucht zwischen den Samaritern und den Juden. Und so heißt es in Vers 53, und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte nach Jerusalem, um dorthin zu wandern. Naja, Jakobus, Johannes, die nahmen das nicht sehr freundlich auf, die wollten so gewisse Dinge tun. Vers 56, und sie gingen in ein anderes Dorf. Christus sagte, okay, gehen wir halt in ein anderes Dorf. Vers 57, und als sie auf dem Wege waren, seht, die wurden jetzt in Samaria nicht aufgenommen, gingen jetzt in ein anderes Dorf, auf dem Weg hin zum anderen Dorf. Als sie auf diesem Wege waren, da sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und in diesem Zusammenhang sagt jetzt Jesus und spricht zu ihm in Vers 58, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Er hatte gerade diese Erfahrung gemacht hier in Samarien, wollten die ihn nicht aufnehmen. Das war der Zusammenhang. In diesem Zeitraum, zu diesem Zeitpunkt, es ging hier nicht darum, dass er niemals irgendwo eine Bleibe gehabt hätte. Das ist also auch wichtig zu begreifen. Man muss immer auch den Zusammenhang sehen, in dem gewisse Dinge gesagt werden. Eine weitere interessante Stelle findet sich in Matthäus Kapitel 27, als Christus am Kreuz hing, die auch zeigt, dass er keineswegs arm war, wie das einige heute so meinen. In Matthäus 27 und Vers 35. Als sie ihn gekreuzigt hatten, da verteilten sie die Soldaten seine Kleider und warfen das Los darum. Aber warum taten sie dies? Warum taten sie dies? Nun, in Johannes Kapitel 19 wird es näher erklärt. Johannes 19, angefangen in Vers 23. Johannes 19 und Vers 23. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewebt, in einem Stück. Und da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. Und so wurde die Schrift erfüllt. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt, haben über mein Gewand das Los geworfen und das taten die Soldaten. Natürlich, es war hier auch eine Erfüllung einer Prophezeiung, aber es war eben auch etwas mehr, was hier gesagt wurde. Dieses Kleid, dieser Rock, der war so wertvoll, dass die ihn nicht zerreißen wollten, zerschneiden wollten. Die sagten, nee, der Rock ist zu wertvoll dazu, deswegen werfen wir mal das Los darüber, um zu sehen, wer es erhalten würde. Also auch dies zeigt, dass Jesus Christus keineswegs arm war. Er hatte kein armes Gewand, sondern ein sehr kostbares Gewand an. Er war kein heimatloser Vagabund, kein Hippie. Er war ein lebendiges Beispiel für den Weg Gottes, den wir alle gehen sollten. Er hat niemals gesündigt. Er hat niemals auch nur eine Schriftstelle, ein Gebot Gottes verletzt. Und so würde natürlich Gott ihn finanziell auch segnen. Das ist klar aus diesem Zusammenhang gesehen. David hat einmal gesagt, ich bin jung gewesen, alt geworden, habe niemals gesehen, dass der Gerechte verlassen wird oder dass seine Kinder um Brot betteln. Sie können das in Psalm 37 und in Vers 25 nachlesen. Nun, wir wissen, dass es zu sehr schlimmen und auch, wie man sagen kann, teuren Zeiten kommen wird. Teurer auch in dem Sinne, alles wird mehr und mehr teuer werden und man wird große Schwierigkeiten haben, überhaupt das zu bestreiten, diesen Lebensunterhalt zu bestreiten. Hier in Amerika ist es so, dass in der letzten Zeit unglaubliche Beträge verlangt werden. Sogar für einen Monat an Strom werden manchmal 400, 500, 800 Dollar eingefordert. Eine unglaubliche kapitalistische Verweigerung göttlicher Humanität. Aber so wird das hier zurzeit gehandhabt. Unglaublich, was hier alles so vor sich geht. Es werden teure, kostspielige Zeiten kommen, wie Gott uns sagt, und gleichwohl. Gleichwohl heißt es, und das werden wir auch noch näher besprechen, wenn wir uns zunächst einmal auf das Reich Gottes konzentrieren und auf seine Gottesgerechtigkeit und die Gerechtigkeit des Reiches Gottes, dann wird uns alles das gegeben werden, was wir brauchen zu unserem Leben. Und natürlich Christus, das vorbildlichste Beispiel von jemandem, der sich auf das Reich Gottes und auf Gottes Gerechtigkeit konzentriert hat. Da kann man nicht davon ausgehen, dass ihm Gott vorenthalten hätte, was er uns verspricht. Aber einige, die nun behaupten, dass Wohlstand oder auch Reichtum sogar uns davon abhalten würden, das Reich Gottes ererben zu können, die beziehen sich auf Stellen wie auf die, die wir gerade gelesen haben und auf andere Stellen, die wir noch eingehen werden. Aber das ist damit nicht gemeint. Wiederum auch hier muss man auf den Zusammenhang blicken, wenngleich man auch sagen muss, dass es natürlich gewisse Gefahren gibt, die in der Bibel immer und immer wieder erwähnt werden. Im Hinblick auf den Reichtum oder vielleicht sogar noch besser gesagt auf die Sucht nach Reichtum. Aber die Idee, dass man, wenn man reich ist, nicht ins Reich Gottes kommen kann, deswegen muss man den Reichtum ablegen, die ist so gesehen verkehrt. Wir wissen zum Beispiel, dass Abraham im Reich Gottes sein wird. Er war sehr reich. David war sehr reich. Isaac war sehr reich. Hiob wurde sehr reich wieder. Die werden alle im Reich Gottes sein. Also diese Idee ist wiederum nicht richtig. Aber wir lesen etwas Interessantes in 1. Timotheus Kapitel 6. 1. Timotheus Kapitel 6. Und angefangen Vers 9. Denn die reich werden wollen. Schauen Sie, dieses Wohlstandsevangelium, das spielt ja damit mit rein, nicht wahr? Man will ja reich werden. Man meint, man hat ja es sich verdient. Und Gott ist derjenige, der sich dazu verpflichtet hat, uns reich zu machen. Schauen Sie, da ist ja eine gewisse egoistische Handlungsweise mit vertreten. Und kann das vielleicht auch erwähnen, laut gewissen Berichten ist der Vizepräsident von Amerika jemand, der dieses Wohlstandsevangelium lehrt, an das glaubt. Aber hier, Paulus sagt, denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist die Wurzel alles Übels oder eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Wo es heißt, da haben einige danach gelüstet, die King James Bibel sagt hier, wegen ihrer Habsucht haben sich viele vom Glauben abgewandt und machen sich selbst viele Schmerzen. Nun, diese Stelle verdammt nicht, verurteilt nicht Reichtum und Wohlstand im Allgemeinen, aber natürlich ist hier eine Warnung vorhanden. Diese Geldgier, dieser Wunsch, dieser Wille, diese Begierde, reich zu werden, das ist die Warnung. Da muss man aufpassen. Aber einige sehen das wiederum verkehrt. Und die schauen sich eine solche Stelle an. Und dann schauen sie eine weitere Stelle an. In Matthäus Kapitel 19. Und die sagen dann, aha, also hier zeigt es sich deutlich, dass man, wenn man reich ist, nicht ins Reich Gottes eingehen kann. Von daher soll man seinen Reichtum dann aufgeben, wie einige, wie ich sagte, in der Vergangenheit das getan haben. Und die haben sich auch sehr viele Schmerzen dadurch bereitet. In Matthäus 19 und Vers 16 kommt es zu dieser bekannten Stelle. Da heißt es, siehe, einer trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Der hatte es also noch nicht, er wusste das. Er musste etwas tun, wie er meint, um das ewige Leben zu erlangen. Und er sprach zu ihm, ja, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Es hört sich nicht so an, dass Christus kam, um die Gebote abzuschaffen. Und er sprach zu ihm, welche? Und Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre, Vater und Mutter, hört sich ganz nach den 10 Geboten an, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese Zusammenfassung der 10 Gebote, derjenigen der 10 Gebote, die sich auf unsere Liebe zum Nächsten gegenüber beziehen. Also ganz klar, dass sie hier auf den zweiten Teil der 10 Gebote bezogen. Es ging ja nicht um den Sabbat, denn den hat er scheinbar ja doch gehalten. Es ging um die Problematik der Liebe zum Nächsten. Und da sprach der Jüngling zu ihm in Vers 20, das habe ich alles getan, was fehlt mir noch? Aber der hatte ein Problem. Ein Problem mit den ersten 4 Geboten auch, denn Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Nun, mehrere Sachen kann man hier kurz erwähnen. Zunächst einmal, sein Reichtum wurde ihm zu einem Götzendienst. Der wurde ihm jetzt mehr wichtig und war ihm mehr wichtig geworden als seine Liebe zu Gott. Aber dann mit dem Reichtum hätte er auch Gutes tun können, nämlich den Armen geben. Und dann sagt Christus, dann folge du mir nach. Diese Aussage, folge mir nach, wird eigentlich immer verwandt von Christus, wenn es darum geht, jemanden zum Predigeramt zu ordinieren. Also scheinbar war dieser junge Mann auch von Christus da insoweit als ein Kandidat angesehen worden, der zu einem Prediger hätte werden können. Aber der Jüngling, der all das Wort hörte, Vers 22, der ging er betrübt davon, hatte viele Güter. Der wollte nicht sein Reichtum aufgeben. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und da das die Jünger hörten, da entsetzten sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden, wer kann dann gerettet werden, wer kann dann ins Reich Gottes eingehen? Wer kann dann das ewige Leben erwerben? Und Jesus sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich. Und dann hören einige auf zu lesen. Ha, es ist also unmöglich, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Aber ihr hört nicht auf zu lesen. Oder wir sollten nicht aufhören zu lesen, denn er hat nicht aufgehört zu reden. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich, sagt er nämlich dazu. Bei Gott sind alle Dinge möglich. So, was ist hier damit gemeint? Er hat nicht gesagt, es ist unmöglich für einen Reichen ins Himmelreich einzugehen, ins Reich Gottes einzugehen. Himmelreich ist etwas, was Matthäus hier benutzt als Ausdruck. Es ist ein Reich vom Himmel aus regiert, das also auf der Erde aber errichtet werden wird, wenn Christus zurückkommt. Nein, er sagte, es ist nicht unmöglich. Abraham, wie ich sagte, wird im Reich Gottes sein. Er war sehr reich und andere eben auch. Aber es würde schwierig sein. Es würde schwierig sein, weil man nicht zwei verschiedenen Meistern dienen kann zur gleichen Zeit. Und das ist auch etwas, was Christus immer und immer wieder betont hat in Matthäus Kapitel 6 zum Beispiel. Matthäus Kapitel 6 und lesen wir einmal in Vers 19. Matthäus 6 und Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und dann sagt er weiter in Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen, den anderen lieben. Er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also hier ist der Zusammenhang. Es geht um Prioritäten. Aber dann sagt er noch mehr. In Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Und dann sagt er in Vers 26, warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Und er sagt, die Lilien auf dem Felde sind besser gekleidet als sogar Salomo in aller seiner Herrlichkeit und Gott hat sie gekleidet. Vers 31, und darum sollt ihr auch nicht sorgen, euch sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Euer Vater weiß doch, sagt er hier, dass ihr das bedürft. Vers 33, zuerst trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen, schlechte Übersetzung, so wird euch alles zufallen. Menge sagt richtiger, so wird euch alles dies gegeben werden. Und darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass der jeweilige Tag, der jede Tag seine eigene Plage hat. Was ist damit gemeint? Es geht hier um das ängstliche Sorgen, dieses verzweifelte Sorgen, diese Angstzustände, die man sich macht und sagt, ja, was werde ich wohl tun? Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel Gottes Gebot halte, wenn ich zum Beispiel jetzt den Sabbat halte, wenn ich zum Beispiel die heiligen Festtage halte, kann ich ja meinen Job verlieren, meine Arbeit. Und was ist dann? Wie kann ich dann für die meinen sorgen, wenn ich jetzt keine Arbeit mehr habe? Schauen Sie, Christus sagt, Gott weiß doch das alles. Aber Gott verlangt von euch, dass ihr das tut, dass ihr ihm folgt und dann wird er euch versorgen. Das ist hier der Zusammenhang. Darum geht es hier. Wenn 1. Timotheus 6 und Vers 11 uns sagt durch Paulus, dass man dieses Wunschdenken aufgeben soll, reich werden zu wollen, steht das nicht im Gegensatz zu dem, was hier gesagt wird, dass Gott uns versorgen wird. Schauen Sie, es geht um die Motivation. Wenn wir natürlich die Welt lieben und was in der Welt ist, all diese falschen Dinge, dann sagt uns Johannes, dann ist die Liebe Gottes nicht in uns. Das muss man auch begreifen. Aber Christus hat ja keineswegs gesagt in Matthäus Kapitel 19, dass es unmöglich ist, für einen Reichen ins Reich Gottes einzugehen. Aber er hat gesagt, es ist ein Problem vorhanden, oder es kann zumindest eines sein. Denn wenn der Reichtum so gewaltig in unserem Leben geworden ist, so wichtig in unserem Leben geworden ist, dann ist man vielleicht nicht unbedingt dazu bereit, ihn aufzugeben oder Teile davon aufzugeben, wenn das bedeuten würde, man müsste es tun, um Gott folgen zu können. Na, das will man dann eben nicht. Man will dann lieber seinen Reichtum behalten, als dass man ohne Reservation Gott folgt. Das ist das, worum es hier geht. Und in Lukas Kapitel 12 gibt uns Christus auch wiederum hier eine Warnung in diesem Zusammenhang. Lukas Kapitel 12, und lesen wir zunächst einmal in Vers 15. Er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, diese Gier, von der wir eben gelesen haben, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Das ist nicht das Wesentlichste in unserem Leben. Sollte es nicht sein. Und da gibt er das Gleichnis von diesem reichen Kornbauern, angefangen in Vers 16, der so viel jetzt geerntet hat, er weiß ja weiß gar nicht, was er damit alles machen soll. Er baut sich weitere Scheunen, um dann seine Früchte dort lagern zu können. Und dann in Vers 20 heißt es, und Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, dein Leben, mit anderen Worten, du wirst sterben. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt, hier auf Erden, und ist nicht reich bei Gott. Das war ja auch wiederum das Gleiche, was Christus eben uns gesagt hatte, dass man die Schätze im Himmel sammeln soll. Dieser reiche Kornbauer, der sah nur auf das Hier, auf das Jetzt, auf sein eigenes Leben, seine eigene egoistische, reichtumhaltige Lebensweise und hat sich keinen Deut darum gedreht und gekümmert, was sein Schicksal sein würde, wenn er stirbt. Und deswegen lesen wir auch in 1. Timotheus Kapitel 6, lesen wir die Stelle weiter in Vers 17, was Paulus uns dann nämlich noch gesagt hat, nachdem er uns zunächst einmal davor gewarnt hat, dass wir diese Liebe zum Geld haben, die Liebe, reich zu werden, diesen Wunsch, diesen Drang. Aber was sagt er dann in Vers 17? Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns reichlich darbietet, und zwar alles reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind. Das hatten wir ja alles auch im Alten Testament bereits gelesen, in dem Buch der Sprüche und so weiter und so fort. Und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Schauen Sie, das ist das. Er sagt nicht, gebt euren Reichtum auf. Er sagt, benutzt euren Reichtum zunächst einmal, habt die richtige Motivation und dann benutzt ihn auch dafür, anderen zu helfen. Gott hat euch diesen Reichtum gegeben, damit ihr anderen helfen könnt. Nicht damit ihr wie der reiche Kornbauer da alles bei euch dann ansammelt und dann sagt, ach, liebe Seele, jetzt habe ich Ruhe, jetzt kann ich also hier in Saus und Braus mein Leben genießen. Das ist eben diese andere Motivation, um die es hier geht. Und wenn wir uns zurück jetzt besinnen auf das Gleichnis oder auf dieses Erlebnis, was Christus hatte mit diesem reichen Jüngling, der seinen Reichtum nicht aufgeben wollte, da sagte er, es ist menschlich gesehen unmöglich, dass dieser reiche Mensch ins Reich Gottes kommt. Aber es wird noch etwas mehr gesagt in Markus Kapitel 10. In Markus Kapitel 10 und in Vers 24. Markus Kapitel 10 und in Vers 24. Da heißt es hier wiederum, ich lese es zunächst einmal von der Lutherbibel 2017. Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Aber da wird noch mehr gesagt und zum Beispiel die Mengebibel ergänzt das auch richtig. Liebe Kinder, wie ist es schwer für Menschen, die sich auf Geld und Gut verlassen, steht in der Mengebibel, ins Reich Gottes zu kommen. Darum geht es. Es geht darum, sich darauf zu verlassen, sein Vertrauen in diese Reichtümer, in Gut und Geld und so weiter zu setzen. Dann hat man nämlich das Problem, dass man nicht zwei verschiedenen Herren dienen kann. Und das ist das, worum es hier geht. Christus sagte, es ist menschlich unmöglich, aber das gilt nicht nur für die Reichen. Das gilt für uns alle. Für uns alle ist es menschlich unmöglich, ins Reich Gottes zu kommen. Warum? Weil wir aufgrund unserer eigenen Kraft es nicht können. Es bedarf eines Wunders von Gott. Schauen Sie, es bedarf mehrerer Wunder von Gott. Zunächst einmal bedarf es des Wunders von Gott, uns unseren Verstand, unseren Sinn zu öffnen. Ohne Gott könnten wir überhaupt gar nichts erkennen von dem, was hier in der Bibel geschrieben steht. Deswegen gibt es so viele Menschen, die die Bibel lesen und sagen, ja, ich kann es ja gar nicht verstehen. Oder die merkwürdigsten Auffassungen haben, die merkwürdigsten Ideen haben von dem, was die Bibel lehrt. Und die zum Beispiel dann sagen, ja, Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen oder wir müssen dies und jenes tun oder sollen es nicht mehr tun und haben dann so verschiedene Lehrgebäude entwickelt, was wir alles so tun müssen. Wie auch die orthodoxen Juden zum Beispiel heute, die gehen davon aus, man darf zum Beispiel nicht am Sabbat Verkehrsmittel benutzen, noch nicht mal sein eigenes Auto, um selbst zur Versammlung zu fahren, zur Synagoge. Man, alle diese merkwürdigen Dinge, die da jetzt hervorgebracht worden sind. Nein, Gott muss unseren Sinn für die Wahrheit öffnen. Zunächst einmal. Da muss er unser Herz empfänglich dafür machen, dass wir die Wahrheit entgegennehmen. Da muss er uns die Reue schenken. Er muss uns die Besinnung schenken, die Gesinnung der Umkehr, dass wir aufhören müssen zu sündigen. Er muss uns zunächst einmal auch deutlich machen, was überhaupt Sünde ist. Alles dies sind Dinge, die uns Gott offenbaren muss. Schauen Sie, die menschliche Natur ist Feindschaft gegenüber Gott und sein Gesetz. Und sie will das Gesetz nicht halten und sie kann es auch nicht, sagt Paulus. Und dann muss er uns natürlich auch das Geschenk des Glaubens geben, dass wir überhaupt daran glauben, dass Gott uns hier die Wahrheit lehrt und was Christus gewesen ist, was er getan hat für uns, wer er heute ist, dass sein Opfer in der Tat wirklich notwendig war, aber auch ausreichend war, um uns Sündenvergebung zu erlangen. Und dann muss er uns auch das Geschenk der Gerechtigkeit geben, der Rechtfertigung. Er muss uns das Geschenk der Taufe geben, dass wir erkennen, wir müssen uns taufen lassen, um den Heiligen Geist zu erlangen. Er muss uns erkenntlich und deutlich machen, wer überhaupt der Heilige Geist ist. Einige sagen, ja, das ist die dritte Person innerhalb der Gottfamilie. Unfug! Unfug! Der Heilige Geist ist die Kraft, die von Gott, dem Vater und dem Sohn ausgeht, aber er ist keine Persönlichkeit. Alles das ist den meisten Menschen total verborgen, weil sie auch von diesen heidnischen Ideen beeinflusst worden sind. Die Dreieinigkeit kam aus dem Heidentum, absolut. Und dann wurde diese Dreieinigkeitsidee aus dem Heidentum von den katholischen Kirchenvätern übernommen, stammt aber nicht aus der Bibel. Und da gibt es so viele mehr Dinge, die uns Gott offenbaren muss. Nur dann ist es uns möglich, überhaupt letztendlich ins Reich Gottes zu gelangen. Und schauen Sie, das gilt für uns alle. Ob wir jetzt reich sind oder arm, das macht gar keinen Unterschied. Und das ist das, was Christus uns sagt. Für den Menschen ist es unmöglich. Der Reiche mag Probleme haben mit seinem Reichtum. Andere mögen andere Probleme haben, wo sie Schwierigkeiten damit haben, die zu überwinden. Aber was sagt uns Gott? Und schauen Sie, das ist sehr wichtig zu begreifen. Lukas Kapitel 1 und Vers 37. Hier geht es darum, dass Gott hier ein weiteres Wunder verkündigt hat, dass Maria schwanger werden würde. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es wurde jetzt der Maria angekündigt von dem Engel. Und Maria sagt, ja, wie kann das sein? Ich kenne doch gar keinen Mann, ich habe doch gar keinen sexuellen Kontakt gehabt mit jemandem. Vers 37, und bei Gott sagt der Engel, ist kein Ding unmöglich. Kein Ding! Absolut nichts. Und so wird das immer und immer wieder klar und deutlich gesagt, Jeremia Kapitel 32 im Alten Testament sagt uns auch wiederum dasselbe. Jeremia 32 und Vers 17. Jeremia 32 und Vers 17. Ach Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgereckten Arm. Und es ist kein Ding vor dir unmöglich. Die Idee ist die, wenn Gott alles erschaffen hat, das gesamte Universum erschaffen hat, die Erde erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat, ja, sollte ihm dann irgendetwas unmöglich sein. Und dann fährt es hier fort zu sagen, Vers 27, noch einmal. Und des Herrn Wort geschah zu Jeremia, siehe ich, der Herr, bin der Gott allen Fleisches, sollte mir etwas unmöglich sein. Und wir lesen auch, dass Sarah unfruchtbar war und Gott kam, Jesus Christus kam und hat verkündigt, dass Sarah fruchtbar werden würde, einen Sohn erzeugen würde. Und Sarah, die hat gelacht, hat das nicht geglaubt. Und Gott fragt sie, ja, warum lachst du? Sollte etwas bei mir unmöglich sein? Schauen Sie, und so ist es eben auch in Gottes Augen nicht unmöglich, dass wir ins Reich Gottes kommen, inklusive reiche Menschen. Andere haben, wie ich sagte, andere Entschuldigungen, warum sie nicht den Weg vollends gehen wollen. Einige, die haben das Problem mit ihrem Reichtum, andere haben anderes Problem, andere Probleme. Zum Abschluss hier heute, im Hinblick auf den ersten Teil dieser Predigt, wir werden uns dann auf weitere Stellen konzentrieren, das nächste Mal. Aber in Lukas Kapitel 14 wird hier etwas Wichtiges gesagt. Wir sollten uns überlegen, ob das vielleicht auch auf uns zutreffen könnte. Und wenn ja, dann ist es natürlich höchste Zeit, da gewisse Änderungen in unserem Leben vorzunehmen. Da heißt es in Lukas 14 und Vers 15, da einer das hörte, da sagte er zu Jesus, als er mit ihr zu Tisch saß, selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Und er sprach zu ihm, es war ein Mönch, der machte ein großes Abendmahl, lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus der Stunde des Abendmahls und den Geladenen zu sagen, kommt, ist alles bereit, Vers 18, da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Und schauen wir uns diese Entschuldigung mal kurz an hier. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen, ihn zu besehen. Kann ich kommen, entschuldige mich bitte. Acker, etwas Finanzielles, etwas Physisches. Der zweite, Vers 19, ich habe 5 Ochsen oder 5 Jochochsen sogar gekauft. Gehe jetzt hin, sie zu besehen, bitte mich zu entschuldigen. Er hat also Ochsen gekauft. Der erste hat einen Acker gekauft, der zweite hat Ochsen gekauft, der dritte, ich habe eine Frau, zwar nicht gekauft, geheiratet. Okay, Vers 20, ich kann auch nicht kommen. Aber alle die Entschuldigungen, die galten nichts. Die Prioritäten waren alle verkehrt hier. Die waren auf Physisches gerichtet. Und sie hätten sich auf Gott richten sollen. Und das war eben das große Problem. Das war das Problem bei dem jungen Mann, der dieses Problem mit dem Reichtum hatte. Und so können wir uns bereits jetzt vorstellen, dass alles das, was uns abhalten könnte, Gott völlig zu folgen, in allem zu folgen, aus unserem Leben entfernt werden muss. Und wir werden dies in der nächsten Predigt noch viel deutlicher sehen. Wir werden uns auch weiterhin mit den Gefahren des Reichtums beschäftigen, aber auch eingedenk der Tatsache, dass das bedeutet nicht, wir können nicht reich sein oder Wohlstand haben. Wenn wir es hätten, dann wären wir nicht von Gott gesegnet. Wir werden uns aber auch sehr viele Stellen anschauen, die uns zeigen, dass Menschen reich sind, ohne von Gott gesegnet worden zu sein. Wir werden uns dann auch mit der Frage der Armut beschäftigen oder mit Leuten, die nicht so reich sind und auch klar und deutlich machen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, da gewisse Konsequenzen ziehen zu wollen für die und zu sagen, ja, die sind arm, weil, denn wir können da sehr schief liegen. Und auch das ist etwas, was uns natürlich zeigt, dass dieses sogenannte Wohlstandsevangelium in keinster Weise richtig sein kann, so wie es definiert wurde, wie ich es am Anfang der Predigt definiert habe. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.